Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Für spezielle Probleme, die man mit klassischen Computern nicht lösen kann, bieten sich eben die Quantencomputer speziell an. Es wird aber immer noch auch klassische Probleme geben, die man mit klassischen Computern in den nächsten Jahren besser lösen kann. Und deshalb wird auch der klassische Supercomputer auch noch bestehen. Aber man muss die zwei auch zusammenbringen.
Ja, an diesem Ziel arbeitet auch Dr. Heike Riehl, die die Forschungen zum Quantencomputing am IBM-Labor im schweizerischen Rüschlikon leitet. Wenn Supercomputer und Quantencomputer demnächst in einem Rechenzentrum zusammenarbeiten sollen, dann müssen nicht nur die Schnittstellen, sondern auch rechnerübergreifende Definitionen, zum Beispiel für die Rechenleistung der unterschiedlichen Computertypen her. An diesen Punkten wird gerade gefeilt. Wie ist denn der aktuelle Stand dieser übergreifenden Arbeiten, Peter Welchering?
Ja, diese übergreifenden Arbeiten, die wirken sich massiv aus auf die Beschleunigung beispielsweise des Umzugs von Quantencomputern. Denn die verlassen seit einem guten Jahr tatsächlich die Laboratorien und ziehen in die Rechenzentren mit allen Schwierigkeiten, die mit solchen Umzügen ja auch immer verbunden sind. Und das wirkt sich aus auf den Einzug der Quantencomputer in die Cloud. Da ändert sich was. Rechenleistung von Quantencomputern wird nämlich zunehmend als Quantencomputing as a Service, also als Dienstleistungsangebot aus der Cloud heraus angeboten. Und drittens ändert sich dadurch die Leistungsmessung für die Quantencomputer. Und das ist ein echter Paradigmenwechsel. Denn bisher, da haben sich die Entwickler von Quantencomputern, allen voran Google und IBM, vor allen Dingen die Zahl der Quantenbits, der sogenannten Qubits, um die Ohren gehauen. Wer mehr Quantenbits hatte, der hatte den besseren, der hatte den leistungsstärkeren Computer. Und genau das ändert sich gerade. Natürlich ist die Zahl der Quantenbits immer noch wichtig, wenn irrsinnig große Datenmengen verarbeitet werden sollen, aber eben nicht nur. Denn die Leistungsfähigkeit von Quantencomputern, die hängt auch davon ab, wie lange so ein Quantenbit stabil ist. Also welche Fehleranfälligkeit dann auch durch äußere Umstände, also das sogenannte Rauschen, da herangetragen wird. Und es hängt davon ab, wie diese Quantenbits miteinander verbunden werden, um jetzt nur mal einige Leistungsparameter zu nennen. Und da sind wir dann plötzlich bei den Parametern, die wir auch von der Integrationsarbeit klassischer Supercomputer kennen. Und deshalb löst so ganz allmählich das Quantenvolumen als Messgröße für die Computerleistung das Quantenbit ab.
Und bei dieser Diskussion, da geht es nicht nur um eine akademische Definition, sondern auch um eine technische Revolution mit erwartbaren Folgen. Die haben wir uns von der Physikerin und Quantencomputerentwicklerin Heike Riehl erklären lassen.
Die Anzahl der Qubits ist dann eine sehr einfache Größe, aber das ist eben nicht eine sehr gute Größe, um die Leistungsfähigkeit von Quantencomputern zu vergleichen. Es gibt verschiedene Arten von Quantencomputern, verschiedene Implementierungen von Quantencomputern. Und die möchte man natürlich immer gut vergleichen können, basierend auf dem, welches Problem kann ich denn lösen? Welche komplexe Aufgabe kann ich lösen?
So erläutert Heike Riehl vom IBM-Forschungslabor Rüschlikon die Aufgabe, eine umfassendere Leistungsbeschreibung für Quantencomputer zu geben, als das allein mit der Zahl der Qubits möglich ist. Quantencomputer mit 64 Qubits sind bereits in Betrieb und noch in diesem Jahr sollen 127 Qubits erreicht werden. Für das nächste Jahr, also 2022, peilt Riehls Unternehmen bereits 433 Qubits an. Damit werden Rechenoperationen möglich, die bislang von keinem Supercomputer der Welt bewältigt werden konnten. Die Rechengeschwindigkeit würde die aller bisherigen Supercomputer um ein Vielfaches übertreffen. Doch die Rechengeschwindigkeit allein beschreibt den Leistungsumfang eines Quantencomputers nicht umfassend.
Man kann das umschreiben mit dem sogenannten Quantenvolumen. Das Quantenvolumen soll sozusagen darstellen, ein einzelner Parameter, der uns sehr gut aufklären kann, wie viel nützliches Quantencomputing ich denn mit einem Quantencomputer durchführen kann. Es ist auch eine einfache Größe, die theoretisch untermauert ist.
Mit dem Quantenvolumen soll also die Leistungsfähigkeit eines Quantencomputers insgesamt beschrieben und bewertet werden.
Da gehen verschiedene Parameter ein und eben eine dieser Parameter ist die Anzahl der Qubits, aber das ist nicht die einzige. Man verwendet ja bei den Quantencomputern eben die quantenmechanischen Eigenschaften und die bestehen nur, wenn von außen keine Störung eingeht. Und diese Zeit sozusagen, die das System in dem Quantenzustand ist, in dem das Qubit existiert, ist sozusagen diese Kohärenzzeit. je länger es, umso ungestörter eben durch auch die Außenwelt und durch gewisse Noise, die auftreten kann, das Qubit in einem quantenmechanischen Zustand bestehen bleibt.
Je länger diese Kohärenzzeit, desto mehr Qubits können miteinander verbunden werden.
Wie kann man die miteinander verbinden? Wie viele können sozusagen auch in diesen Zustand der Verschränkung eingehen, in diesen quantenmechanischen Zustand? Und auch welche Gatter kann ich auf diese Qubits anwenden?
Gatter, das sind Anordnungen, mit denen logische Operationen vollzogen werden können. Herkömmliche Computer und eben auch Supercomputer arbeiten mit diesen Gattern. Sie sind die grundlegenden Bauelemente für hochkomplexe Prozessorschaltpläne. Auch in Quantencomputer spielen sie eine wichtige Rolle.
Die verschiedenen Gatter benötigt man auch, um die entsprechenden Quantenalgorithmen zu implementieren. Man fängt an, indem man sozusagen bestimmte Gatter auf die Qubits loslassen muss, damit man die erstmal in einen Anfangszustand bringt. Und dann kann man mit entsprechenden Gattern die Anfangszustände auch manipulieren und somit auch den Quantenalgorithmus implementieren. Und je vielfältiger die Gatter sind, die man auf die Qubits sozusagen loslassen kann, umso höher ist dann auch das Quantenvolumen.
Und solch ein Quantenalgorithmus, der muss dann auch mit einem konventionellen Algorithmus auf einem herkömmlichen Supercomputer zusammenarbeiten. Wie kann man sich denn diese Kollaboration vorstellen, Peter?
Also an Supercomputer werden ja auch heutzutage schon andere Spezialprozessoren angeschlossen, die dann bestimmte Aufgaben übernehmen. Beispielsweise im maschinellen Lernen ist das so und einige Anwendungen der künstlichen Intelligenz, die machen das auch. Die setzen nämlich Grafikbeschleuniger ein. Und so sollen in einem Höchstleistungsrechenzentrum mit integriertem Quantencomputer eben einige Rechenaufgaben, die der konventionelle Supercomputer nicht lösen kann, an den Quantencomputer weitergegeben werden. Und mit den Daten, die der Quantencomputer zurückliefert, da kann dann eben der konventionelle Supercomputer beispielsweise eine Simulation durchführen.
An welche Einsatzgebiete ist da gedacht?
Zum Beispiel die Materialforschung, das ist im Augenblick sozusagen das heißeste Gebiet. Denn Quantencomputer eignen sich besonders gut dazu, die Eigenschaften von Materialien zu berechnen. Zum einen können die sehr große Datenmengen für solche Materialberechnungen gleichzeitig bearbeiten, aber zum anderen können Quantencomputer eben mit dem quantenmechanischen Zustand ihrer Quantenbits ideal die Eigenschaften von Molekülen, die ja auch den Gesetzen der Quantenphysik unterliegen, eben berechnen.
Wie berechnen denn Quantencomputer große Datenmengen bei solchen Materialkalkulationen und was machen sie dabei anders als herkömmliche Supercomputer?
Ja, will ein konventioneller Computer überhaupt Zahlen addieren, dann nimmt er ja zunächst eine Bitreihe aus dem Arbeitsspeicher, wendet den logischen Operator und an und nimmt eine zweite Bitreihe, die die zweite Zahl darstellt, einfach hinzu. Und das Ergebnis dieser Addition, das legt er dann auch wieder in einer Bitreihe ab. Ein Quantencomputer, der nimmt für solch eine Aufgabe auch zwei Quantenbit rein, aber jedes Quantenbit hat eben nicht den Wert 0 oder 1 wie normale Bits, sondern kann jeden Wert zwischen 0 und 1 annehmen. Die Experten, die sprechen hier übrigens von Superposition. Und weil nun jedes Quantenbit jeden Wert zwischen 0 und 1 annehmen kann, kann jede Quantenbitreihe auch eine riesige Datenmenge eben enthalten. Bei einem Quantencomputer etwa mit 20 Quantenbits entspricht eine solche Reihe dann etwa 128 Megabit bei herkömmlichen Computern, also 2 hoch 20. Und bei 53 Quantenbits, da sind das dann schon 2 hoch 53, noch mehr also. Und genau deshalb können Quantenrechner so große Mengen an Informationen verarbeiten und sind dadurch herkömmlichen Supercomputern auch überlegen. Quantenrechner mit 2 Quantenbits können 2 hoch 2 mögliche Bitzustände gleichzeitig berechnen, also 4. Quantencomputer mit 53 Quantenbits können 2 hoch 53 mögliche Bitzustände gleichzeitig verwenden. Also mehr als eine Billiarde Bitzustände gleichzeitig. Und das sorgt natürlich für eine enorme Rechengeschwindigkeit.
Quantencomputer halten zunehmend Einzug in klassischen Rechenzentren. Darüber sprach ich mit Peter Welchering. Danke.